Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Im Sport sagt man ja oft, wenn von jemandem viel erwartet wird und dieses Viele dann eintritt, er hat geliefert. Aber wie ist das beim Anchorman? Hat der Anchorman geliefert? Wurde er beliefert? Es ist ganz, ganz schwierig, aber the package has arrived. The eagle has landed. Wie viel magst du, wie viel darfst du uns davon erzählen? Ich habe Bilder gesehen.
Ich darf natürlich grundsätzlich alles erzählen. Ich mag auch durchaus was erzählen. Vor allem auch, weil ich im Moment nicht weiß, ob ich das über andere Kanäle, sprich eine YouTubisierung des Abendlandes möglicherweise mitteile. Es ist so, dass ich mich auf den Weg gemacht habe am vergangenen, nee, es stimmt schon nicht, es ist der vorvergangene Mittwoch mittlerweile, da wir heute schon am Donnerstag aufzeichnen. Mhm. Also wir sind quasi mit einer Woche Verzögerung fast wie live dabei, am Mittwochabend, weil der Anhängerverleih, ein sehr freundlicher, sympathischer Herr, der das von seiner Reihenhaus oder Doppelhaushälfte aus, ich weiß es gar nicht, steuert und so neben seinem Job her noch Anhänger verleiht. Und das, wie ich finde, zu einem sehr fairen Tarif. Und er hat mir auch noch Auffahrrampen mitgegeben, ohne Mehrpreis. Also kann man überhaupt nicht meckern. Leider so etwa eine Fahrstunde von mir entfernt, aber schon mal in Fahrt Richtung Norden. Und da haben wir uns dann aufgemacht, sind bis etwa Kassel gekommen. Du glaubst ja gar nicht, mein lieber Jens, was so ein großer Anhänger mit Plane
an Benzin kostet oder wie?
Deinem Verbrauch macht. Es ist ja quasi ein Bremsfallschirm, den man sich da an die Anhängerkupplung hinmacht vom Feinsten. Das merkt man schon voll. Und die modernen Fahrzeuge und vor allem die Plug-in-Hybride, wo wir ja mittlerweile wissen, dass ich so einen fahre, die haben ja praktisch keinen Tank mehr. Da passen 35 Liter rein. Das ist normalerweise top. Aber wenn du eine lange Strecke fährst und wenn du dann, wie sich herausstellt, was tippst du, was war mein Durchschnittsverbrauch über die gesamten 2000 Kilometer?
2000 Kilometer Durchschnittsverbrauch 17 Liter.
Na, das zum Glück nicht.
Oh, zum Glück.
Das zum Glück nicht. Das hätte ich mich auch dann nicht getraut, das hier zu vermelden. Ich finde das, was ich verbraucht habe, schon.
12 Liter.
Ja, genau. Okay. Es waren 12 Liter. Das ist natürlich schon brutal viel, da brauchen wir nicht drüber reden. Da verbraucht auch ein Sprinter weniger und so, das ist mir auch klar. Aber es ist dann unterm Strich, war es die günstigste, naheliegendste und auch, wie sagt man so schön, die handelbarste.
Wie man so schön im Deutschen sagt, die handelbar, ja.
Das konnte ich so am besten handeln. Also habe ich 12 Liter verbraucht. Man kann sich ausrechnen, dass man mit einem 35-Liter-Tank im Grunde an jede Raststätte rausfahren müsste, die es gibt. Jeder, der schon mal Autobahn gefahren ist, weiß, dass man zu Raststätten nicht rausfährt,
zu tanken. Nein, weil dort ist zu teuer, natürlich.
Mit jeder Betankung wirst du arm. Also fahre ich immer zu den Autohöfen raus und habe, und jetzt bitte alle, die sicherheitsbewusst sind, weghören. Ich habe 2 20-Liter-Kanister in den Anhänger gepackt. Ich weiß, es ist nur erlaubt, einen mitzuführen. Ich habe 2 mitgenommen. Ich habe die 2 gefüllt und habe sie dann immer an einem Parkplatz eben wieder nachgefüllt, weil wir rechnen, ich kann natürlich nicht beide auf einmal nachfüllen, weil der Tank zu klein ist. Also es ist einfach kein Langstreckenfahren.
Aber was ist drauf gewesen am Anhänger? Was ist drauf gewesen?
Ja, und dann, wir sind bis Kassel gekommen. Ja, die erste, ja. Dann haben wir an einem herrlichen Autohof.
Darf ich sagen, Kassel ist für mich ein komplett schwarzes Loch. Ich habe keine Ahnung, was, wie, warum Kassel überhaupt ist. Ich weiß nur, dass es Kassel gibt. Wie ist Kassel?
Du kennst doch Kassler Rippal.
Ja,
das kennst du schon. Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum die Kassler heißen übrigens. Aber wahrscheinlich wurden sie dort erfunden oder so. Ja. Ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich bin natürlich auf der Autobahn sportlich vorbeigefahren.
Aber nur bis zum Autohof, weil du dort übernachtet hast.
Genau, kurz davor. Und dann am nächsten Morgen ging es dann an Kassel vorbei bis an die Nordsee. Und an der Nordsee, wie es das Klischee will, richtig windiges Wetter, frisch, und dann stand er plötzlich vor mir. Das Tor wurde mir eröffnet und dann steht er da. Da merkst du mal, Jens, wie wir uns verbunden sind. Es ist aus dem Heimatbundesland des Producers.
Nein! Und welches Lied hätte Udo Jürgens angestimmt, als er ihn gesehen hat? Aber ich glaube, das kommt vom Alter her gar nicht mehr hin.
Udo Jürgens, was hätte er angestimmt? Ich hätte jetzt gesagt, I am from Austria, weil, also das ist ja nicht von Udo Jürgens, das ist mir auch bewusst natürlich, aber dieses Lied wäre mir eingefallen, weil man auf dem Refrain den Namen des Fahrzeuges reimen könnte.
Oh, Moment, aber dazu kommen wir gleich. Aber ja. Er hätte natürlich 17 Jahre, vielleicht ohne blondes Haar, aber 17 Jahre wird es wahrscheinlich gar nicht covern. Ich glaube, das Ding, das du aufgepackt hast, ist älter als 17 Jahre wahrscheinlich.
51 Jahre alt.
Nein.
Ist auch noch das Geburtsjahr. Nein. Darf ich das so sagen?
Ja, Moment. 51 trifft es ja nicht ganz.
Warum nicht?
52 müsste passen. Ist das ein 71er Baujahr oder ein 70er?
Ein 71er.
Nee, das ist jünger als ich dann, das Teil.
Oh, ich hatte dich jünger in Erinnerung. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen hatte ich dich jünger in Erinnerung. Ich dachte, ihr seid das gleiche Baujahr, aber seid ihr da nicht? Es ist tatsächlich ein 71er Baujahr. Es ist von Steyr-Puch
schön
gebaut. Ist für alle Kfz-Aficionados, es ist quasi so eine Art, oder nicht so eine Art, es ist der Vorgänger des Mercedes G. Hm. Es sind dort so ein paar Dinge reingeflossen in den Mercedes G. Er hat für alle Voll-Aficionados 27 grantige PS, die er aus einem Hubraum holt, der, ich wollte gerade sagen, der jetzt der kleinste ist in meiner Sammlung, aber das stimmt nicht. Meine alte KTM ist noch kleiner. Der hat nicht mal 700 Kubik, ein Zweizylinder-Boxermotor. Er hat zuschaltbaren Allradantrieb. Er hat sperrbares Front- und Heckdifferential. Und er hört auf den Namen Haflinger. Und deswegen, I am from Austria, Haflinger, Austria. Also das war dann der Witz. Er ist einfach...
Er ist wunderschön.
Ja. Er ist überragend.
Googelt das bitte. Und zwar Haflinger nicht Pferd eingeben oder Haflinger Gefährt.
Puch Haflinger.
Okay,
eingeben. So. Dann ging es weiter in den Südwesten der Republik. Ich weiß gar nicht, wie genau ich den Ort sagen dürfte, wo es dann hinging. Am nächsten Tag, dort haben wir wieder auf einem Autohof unseres Vertrauens übernachtet und dann am nächsten Morgen, ganz früh, es war Freitag dann schon, für alle, die mitschreiben.
Das ist ein Aufwand, unfassbar.
Bei einer absoluten Puch- und auch Haflinger-Koryphäe aufzuschlagen, der in deinem heimischen Haus eine Werkstatt hat. Jens,
du hast geweint wahrscheinlich. Du hast geweint.
Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Ja. Es ist einfach top. Aber der kann natürlich, muss man auch dazu sagen, der kann auch damit umgehen. Es ist nicht so, dass der nur eine Werkstatt hat, die halt da ist, sondern der kann auch mit jedem Schraubenzieher und mit Schraubendreher natürlich und allen möglichen damit umgehen. Da haben wir das Auto komplett Kundendienst, 12 Stunden lang ungefähr, waren wir tatsächlich dazu gange. Alle Flüssigkeiten neu, Bremsen überholt und. Am nächsten Morgen ging es dann kurz in die Botanik für eine Probefahrt und dann ging es schon wieder auf den Anhänger und ab nach Hause und dann waren wir Samstagabend wieder zurück, fix und fertig. Ich habe insgesamt so gut wie kaum etwas geschlafen, aber natürlich grundsätzlich glücklich und dann beginnt natürlich die eigentliche nervliche Anspannung, die da lautet,
kriegt
er muss zum TÜV.
Ja.
Stand ja schon über 4 Jahre, die gute Karre, aber war jetzt grundsätzlich soweit fit. Was immer so ein bisschen Skepsis erzeugt, ist, wenn man ihn kalt anmacht und dann erstmal nichts mehr sieht, weil der komplett alles zuqualmt in seinem herzlichen 70er-Jahre-Charme. Ich habe eine Empfehlung bekommen, wo ich gerne hingehe, ist ja der KÜS. KÜS.
Ja.
Das sind so die Sachverständigen. Die sind eigentlich immer ganz cool. Und die sind jetzt nicht so drauf, dass sie mit Gewalt suchen oder dass sie sagen, hast du auch Warndreieck und Verbandskasten oder irgend so ein, hätte er natürlich, der Haflinger, überhaupt keine Frage.
Selbstverständlich.
Aber irgendwie sowas. Natürlich geht's um Fahrsicherheit, das ist überhaupt keine Frage. Verkehrssicherheit. Aber gut, der mir empfohlen wurde, hat mich nicht zurückgerufen. Also haben wir einfach gedacht, wir müssen natürlich erstmal zum Reinigen des Fahrzeugs, weil es sah aus wie Sau nach dieser, es hat ja geregnet am Wochenende und wir konnten die Probefahrt, weil das Auto nicht zugelassen war, ja nur auf einem Offroad-Gelände machen, mussten wir den erst sauber machen und dann war neben dem Saubermachplatz oder da in der Nähe war dann ein TÜV. Und dann haben wir gedacht, dann fahren wir doch da einfach mal hin, auf blöd. Kein Termin, gar nichts, aber wir kommen sofort dran. Der Typ war jetzt nicht übertrieben zornig, grantig oder sowas,
aber unfreundlich.
Er war jetzt auch nicht super herzlich, so dass er einmal gesagt hätte nach der AU zum Beispiel, oder während der RU klappt es irgendwie nicht mit der Funkverbindung seiner Geräte, dass er da irgendwie mal sagt, ja, das geht schon den ganzen Tag so, oder dass er sagen würde, komisch, das ist, klappt sonst immer, oder dass er sagt, es dauert ein bisschen, gar nichts. Macht also das, macht Bremsentest und auch einen Prüfstand und alles Mögliche. Und dann sagt er mir, ja, ist wunderbar. Da, ich wusste, dass da so ein Fangband, wie man das nennt, an den Federn, dass das ein bisschen porös ist. Das war mir klar. Und dann sagt er mir aber auch, Bremslicht hat er keins, aber das braucht er, glaube ich, auch nicht. Und ich dachte, hoppla, der hat kein Bremslicht. Okay, aber sonst ein bisschen leicht ölfeucht und wie man halt, ja. Und kriege ich TÜV? Auf den ersten Versuch kriege ich TÜV.
Nee.
Als ich meiner Koryphäe das schreibe und ihm dann auch schreibe, ich wusste gar nicht, dass der kein Bremslicht hat, ruft er mich sofort an und sagt, ich falle gerade fast vom Stuhl. Er hat natürlich eins und ich soll doch mal nochmal nachschauen. Als ich dann übrigens, lange Rede, kurzer Sinn, nachgeschaut habe, geht das Bremslicht. Also insofern ist auch da alles gut. Habe ihn auch mittlerweile schon zugelassen. Aber er ist, es ist ein bisschen mehr als nur Schwitzen. Er hat so leichte, ölige Tropfabsonderungen und da, das kann ich mit meinem ökologischen Gewissen noch nicht vereinbaren. Das,
noch
da muss ich
erst nochmal. Noch
muss ich erst nochmal ran. Aber ansonsten sind wir schon jetzt unzertrennbar und ich freue mich darauf. Es ist natürlich pünktlich mit der Ankunft dieses Haflingers. Hat es hier natürlich ein bisschen geschneit. Es ist Salz auf der Straße und alle Oldtimer-Fans unter uns wissen, ah, da fährt man
das
dann
Gift. Das ist Gift, ja. Natürlich. Ja.
Und, das ist das, was mich jetzt so ein bisschen.
Hast du ein Wunschkennzeichen gewählt?
Ja, natürlich.
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 Ja, irgendwas mit 360, das ist mir völlig klar.
Ja, klar.
Ja, wir
ich habe in Österreich zugelassen und da habe ich dann Sportradio 360
als
durchlaufendes Kennzeichen.
Ein bisschen kleinere Buchstabengröße, aber das ist kein Problem.
Kein Problem, alles mit Geld zu machen, weil es ist nur eine Frage des Preises.
Ja, selbstverständlich. Na, ich bin sehr, sehr glücklich für dich. Und wenn du es bist,
dann und ich dann möchte dich auch, hiermit auch schon natürlich einladen.
Ah, das wäre so stark.
Daran eher, wenn es ein bisschen kuscheliger ist. Fahren wir da, machen wir da mal eine Ausfahrt.
Oh, das wäre fantastisch.
Und hoffentlich ist er bis dahin auch trocken.
Puh, Haflinger. Ja, und weil wir gerade bei Österreich sind, heute ist es soweit. Heute unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und
beginnt die WM für die Österreicher?
Ja, na, Österreich ist jetzt schon klarer Europameisterschaftsfavorit nach dem 2:0 gegen Italien und vor allen Dingen nach dem überragenden 1:0. Ich glaube, in Andorra haben wir gespielt. Bin mir nicht ganz sicher. Oder war es Angola? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber Italien 2:0 geschlagen und damit ja eigentlich jetzt schon auf dem Weg zum EM-Titel. Aber was ich sagen wollte, weil Markus Österreich erwähnt, ich hatte es ja beim letzten Mal angekündigt, da ist es aus technischen Gründen, ich war einfach faul, kann man auch sagen, hat es nicht funktioniert, aber heute kommt der Herr Haslinger hinten raus von Ludwig Hirsch. Und ganz lustig, was heißt ganz lustig? Ich ahne ja manchmal nicht, wer meine Podcasts anhört, unsere Podcasts. Und es war mein lieber Freund Andreas, selber Wiener. Und der meinte, selbst für ihn ist Ludwig Hirsch zu deprimierend. Und das will was heißen für einen Wiener. Kurze Pause und dann plaudern der Anchorman und ich möglicherweise über andere Dinge. Aber vielleicht auch weiter über den Puch Haflinger. Googelt ihn.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Wir haben schon lange nicht mehr irgendwelche Mitarbeiter von irgendwas gewählt, mein lieber Markus. Aber vor, ich möchte sagen, ungefähr einem Monat, schreibt mir unser lieber Hörer Sascha, und ich habe es auch in den sozialen Medien gepostet, schreibt mir, dass er ein Buch geschenkt bekommen hat über 110 Jahre SK Sturm Graz, 100 Jahre Gruben oder umgekehrt. Nein, so rum ist richtig. Sturm ist älter als die Gruben. Bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher. Es ist völlig Wurst. Und dass er für dieses Buch, der Sascha nämlich eigentlich gar nicht so viel Verwendung hat, dass er aber weiß, dass ich ein Anhänger des glorreichen SK Puntigammer Sturm Graz bin, der ja nicht immer SK Puntigammer Sturm Graz, sondern das war mal Reifengerd Sturm damals, als ich zum Sturmfan geworden bin, danach lange Reiker Sturm Graz, dann Stabilfenster Sturm Graz, also schon viele Wandlungen durchgegangen, aber ich bin natürlich Fan von Sturm Graz.
Reine Weltkonzerne haben mich unterstützt.
Ja, Puntigammer hat dann gehört, glaube ich, mittlerweile zur Brauunion. Oder ist das Gösser? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass Puntigammer noch autark ist. Es wurscht. Jedenfalls sagt er, dieses Buch geschenkt bekommt, ob er es mir denn schicken darf. Und ich habe mich gewunden wie ein Aal. Ich gesagt, es ist sicherlich ein geiles Buch, aber behalten bitte Sie es. Ich bin per Sie Mithörer. Sascha, ich kaufe es mir selbst. Und er hat drauf bestanden, es mir zu schicken. Er schickt mir das. Es ist angekommen. nicht nur mit also dieses Buch, sondern es ist auch drin gewesen noch eine 1 Liter Flasche Almdudler und eine große Packung Mannerschnitten, die ich in dieser Form nicht kannte, also die Form der Mannerschnitten. Geschmeckt hat es fantastisch, wie halt Mannerschnitten einfach schmecken, also fantastisch.
Sind aber nicht Schnittomat-kompatibel.
Nee, leider nicht, leider nicht. Ja. Ich habe übrigens, apropos Schnittomat, habe ich gestern geleert und ich ich muss mal schauen, ob ich in München überhaupt Material finde, das aufzufüllen. That's not the point. The point is, es sind so viele überragende Erinnerungen wach geworden. Ich habe dieses Buch durchgeblättert. Ich habe überlegt, bei welchen Spielen war ich dabei. Damals natürlich noch was ganz Besonderes. Ich weiß, mein erstes Spiel, das ich mit meinem Vater und mit meinem Onkel, sind wir gemeinsam reingefahren, das war im Winter, im Frühwinter 1980, also im Herbst, im Dezember 1980, der Spielsturm Graz gegen Rapid Wien, wie die Deutschen sagen. Wir Österreicher würden sagen Rapid Wien, weil so heißt das auch. Gegen Rapid also. Und Sturm gewinnt mit 3-1 und überwintert als Herbstmeister. Und das war mein erstes Spiel. Und ich habe, da waren damals 10.000 Zuschauer in Graz-Liebenau. Und in die Gruben ist Sturm erst ein paar Jahre später wieder zurück eingezogen. Und mein Vater hat mir immer erzählt, wie toll das war. Und er damals, als er studiert hat, war er in der Gruben. Die Gruben, Markus, man kann sich's kaum vorstellen, aber es war, also es würde jetzt natürlich nicht mehr zugelassen werden. Beide Mannschaften haben in derselben Kabine geduscht. Zum Beispiel. Absolut.
Ja, das war noch Fair Play möglicherweise.
Ja, oder möglicherweise. Vielleicht auch nicht. Ja, und also legendäre Spiele und sehr, sehr eng, mitten in der Stadt drinnen. Es gab halt ein Wohnhaus. Wenn du dort eine Wohnung gehabt hast, hast du schon gewonnen. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr oder 16 Uhr, wann auch immer damals gespielt wurde, war die Hütte voll. Da gab es ja noch nicht diesen klassischen Spieltag. Großartig. Dieses Buch, ich weine fast so wie du in dieser Werkstatt. Was wirklich schön ist und dann der Umzug eben nach Graz-Liebenau, wo Sturm dann das erste Mal Meister geworden ist, das wäre in der Gruben gar nicht, aber echt, wenn ich nur dran denke, steigt mir nicht die Grausbirnen auf, wie der Österreicher sagt, sondern es treten Tränen in meine Augen und deshalb Mitarbeiter des Jahres, höchstwahrscheinlich Sascha.
Zu Recht.
Ja.
Mit Sicherheit zu Recht.
Ja. Okay, gut, das ist so viel dazu. Erste Frage. Hast du schon begonnen, irgendeine Serie anzuschauen?
Nein, tatsächlich noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich nach der Hinrunde sozusagen war direkt die Haflinger Heimholaktion natürlich, die meine volle Aufmerksamkeit gefordert hat. Seither hat mich eine gewisse Müdigkeit erreicht, die ich auch auslebe.
Ja,
es ist einfach herrlich, wenn man müde ist und sich einfach hinlegt und sich denkt, egal, jetzt schlafe ich halt, warum auch nicht. Das ist eine tolle Sache. Dann habe ich so ein paar Filme angeschaut. Ich habe, ich glaube, Pokerface hieß der Film, der in Australien spielt. Ich weiß wie immer natürlich keine Schauspielernamen mehr, obwohl man sie wissen sollte. Den fand ich jetzt ganz solide. Ich sollte besser mit Buch führen, glaube ich. Ich habe kürzlich einen französischen Film von einem, würde man sagen, forensischen Analytiker von Flugzeugabstürzen gesehen, der sich damit beschäftigt und dann eine ganz große Verschwörung aufdeckt. Den Film, muss ich sagen, fand ich sogar sehr gut. Da sollte ich vielleicht noch nachrecherchieren, wie der hieß, wäre möglicherweise hilfreich für den einen oder anderen Zuschauer. Wäre das vielleicht hilfreich? Läuft oder lief auf Sky.
Okay.
Sonst habe ich nicht so viel. Ich hab ein paar Böhmermann-Folgen nachgeguckt.
Oh ja.
Tatsächlich.
Ah ja. So. Darf ich dazu was sagen? Ich bin.
Ja, bitte, ausnahmsweise.
Okay, also ich folge Böhmermann gerne auf Twitter. Weil Böhmermann halt das wiedergibt, was ich in meiner Blase gut finde. Und ich finde selten Tweets, wo ich bei Böhmermann sage, nee, das ist jetzt nicht, das trifft jetzt nicht meine Vorstellung ungefähr. Und jetzt hat mir letzte Woche erst, lustigerweise, dass du Böhmermann sagst, ich hatte noch nie davor, das letzte Video, das ich gesehen habe, war Eier aus Stahl, wo es eben um Herbert Heiner gegangen ist. Das ist aber schon länger her, da war er noch Adidas-Chef. Was ich sehr, sehr mutig fand, ganz ehrlich. Ich habe mich dann von ihm abgewandt, als, ganz ehrlich, also dieses Gedicht über Erdogan, den ich, also der besser gestern schon abgetreten wäre, aber spätestens morgen abtreten sollte, aber das fand ich. Da ist er wieder. Hörst du mich?
Ja, ich bin schuld. Ich habe kurz einen Link angeklickt, ich hätte es nicht tun dürfen.
Ja. Also dieses Gedicht über Erdogan, das war mir dann doch zu viel, bei aller Antipathie, die ich diesem Menschen gegenüber hege. Aber letzte Woche schickt mir dann meine Freundin ein Video von Böhmermann, wie er zum Beispiel über die Waldorfschulen redet.
Ja,
ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das ist unabhängig vom Inhalt. Also erstmal, die Präsentation ist großartig, wie er es macht, finde ich. Das Zusammenspiel mit der Redaktion ist fantastisch und das ist wirklich, wirklich gut. Und der Inhalt, okay, das ist natürlich immer die Frage, was lässt man weg, was präsentiert man? Aber Böhmermann, da muss ich sagen, sondern vielleicht sollte man wirklich mehr Böhmermann wagen.
Ja, so regelmäßig einmal die Woche kann man sich das schon geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen, die ich jetzt zuletzt geguckt habe, da war eben auch, ja, das über Waldorfschulen war dabei. Was ich dann nicht so brillant, gut, diese Musikshow, okay, aber kann man ja auch mal machen, um Gottes Willen. Was haben wir denn sonst noch gesehen?
Jetzt pass mal
auf. Jens, was war denn da zuletzt so drin? Ich kann dir übrigens sagen, dass es Russell Crowe war bei Pokerface und dass der andere Film Black Box Gefährliche Wahrheit heißt. Okay. Um das mal kurz einzuschieben.
Ja, Pokerface.
Als Werbetrailer.
Wenn ich aufgepasst hätte, dann hätte ich natürlich gewusst, dass es Pokerface ist, weil da läuft ja der Trailer die ganze Zeit auf Sky.
Ja, aber Pokerface, den Namen habe ich ja gewusst.
Ja, es ist
aber nicht mehr, dass es Russell Crowe war.
Russell Crowe habe ich eigentlich in diesen Trailern erkannt, aber ich habe die Connection nicht geschafft. Jetzt pass mal auf, was ich gesehen habe. Es läuft auch ein Trailer, zweite Staffel Gangs of London. Und ich habe Gangs of London vor einem Jahr, glaube ich, schon mal begonnen. Und irgendwie habe ich da wirklich den Fehler gemacht, das in der Originalfassung anzuschauen und bin dann ausgestiegen, weil ich leidlich wenig verstanden habe. Habe jetzt noch dem Ganzen eine Chance gegeben, ein zweites Mal, jetzt auf Deutsch und bin absolut verstört, mein lieber Markus, über die Brutalität in dieser Serie. Ich habe es noch nicht abgebrochen, aber es ist übel. Es ist wirklich übel. Also wer einen empfindlichen Magen hat, Gangs of London ist kein Spaß. Es ist irgendwo, naja, also vier Blocks, du weißt, ich liebte vor allen Dingen die erste Staffel. Nur mal 10, was die Brutalität angeht. Auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es das wirklich so gibt. Bei vier Blocks dachte ich ja, dass es eine Doku-Serie ist aus Berlin mit versteckten Ermittlern. Aber Gangs of London, wer es schon gesehen hat, schreibt uns bitte. Ich finde das ich finde es einfach over too much. Zu viel Gewalt. Das muss er wirklich.
Over too much. Für Jens Röber ist es over too much. Ja. Ich habe zu Gangs of London nur eine Beziehung, die sich darauf beschränkt. Ich bin ja ein großer Fan des Guardian und des ein oder anderen Podcasts von Guardian. Und da gibt es tatsächlich bei The Guardian auch einen Podcast, den Official Podcast zu Gangs of London.
Nein.
Und die spielen da eben immer wieder eine Werbung oder einen Hinweis ein zu diesem Podcast. Und das ist das Einzige, was mich damit verbindet. Aber da wird es eben auch schon so mit so Ausschnittchen und sowas geteasert in Richtung, ja, die Serie muss brutal sein und sie muss das sein und sie muss drastisch zeigen, was da los ist und so. Sonst kann ich da leider nichts dazu beitragen. Das wollte ich dazu beitragen.
Es ist ja so, bei diesen Serien, auch bei Game of Thrones war es ja auch so. Zu Beginn musst du nackte Menschen sehen, um die Leute reinzuholen und du musst Brutalität, sehen, um die Leute reinzuholen. Gut, und mit den Drachen haben sie sich halt ein bisschen Zeit gelassen. Aber normalerweise lässt das nach. Bei Gangs of London ist der Terror-Level, den du auch siehst, auf einem beständig hohen, manche sagen, zu hohen Niveau. Aber gut, nicht gut.
Aber klär uns mal, hol uns mal ein bisschen ab, Jens. In welcher Zeit spielt das Ganze?
Es ist absolut
Echtzeit. Ist das aktuell?
Echtzeit, aktuell.
Ach, echt?
Ja,
okay.
Aktuell.
Ich dachte nämlich zunächst, Gangs of London, da gab es dieses...
Gangs of New York gab es, aber das war...
Genau, Gangs of New York, das war ja so schon anno dazu mal mehr oder weniger.
Das war um die...
Also das ist tatsächlich aktuell.
Ja, um die Jahrhundertwende, allerdings 19. auf 20. Jahrhundert, glaube ich, Gangs... Oder vielleicht sogar noch, es war, glaube ich, sogar noch weiter davor, mit Leo DiCaprio, mit, jetzt fällt mir, Daniel, wie heißt er nochmal? Oh, mein linker Fuß. Oh, Daniel,
Day-Lewis?
Daniel Day-Lewis, genau, natürlich, was rede ich denn? Und natürlich fantastisch, wie er dort den Butcher spielt, aber auch grauslich und das ist geschichtlich hochinteressant. War es Martin Scorsese oder war es Francis Ford Coppola, der das gemacht hat? Ich glaube, Scorsese war es. Oh, ganz gefährliches Halbwissen. Aber die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, Markus, weil wir müssen es heute ein bisschen kürzer fassen, weil jetzt gleich der Herr Haslinger kommt. Wie oft warst du schon versucht, doch eine Minute? Ich habe sehr viel gesehen, WM. Ich sag dir, wie es ist. Ich bekenne mich dazu. Mich interessiert es nach wie vor. Aber wie oft warst du schon versucht, wenigstens eine Minute Fußball-WM in Katar zu sehen?
Ehrlich gesagt, gar nicht. Es hat mich so gar nicht gereizt. Das, was ich mitgekriegt habe, ist natürlich über Twitter, was man da so liest. Dann das, was mir Jens Hulber schreibt, wenn er sich wieder über irgendwas oder irgendwen aufregt. Nee,
über irgendwen. Und es sind die Kommentatoren. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Ja.
Und ich war heute tatsächlich in einem Elektromarkt. Und da liefen natürlich viele Fernseher und da habe ich mir gedacht, oh ja, stimmt. Aber es, und dann beim Durchseppen habe ich es gestern auch kurz reingeschaut und habe mir aber gedacht, nee, ich bin eigentlich froh, dass ich mir das jetzt nicht antun muss, sondern dass es reicht, wenn ich mir ab und zu vielleicht mal was durchlese oder so. Mehr glaube ich, brauche ich da tatsächlich nicht. Also um da auf deine Frage kurz zurückzukommen, gar nicht groß. Ja, ganz klein. Nicht vorhanden.
Der Herr Haslinger.
Der Herr Haslinger, seit Jahren in Pension. Die beiden Kinder erschreckend groß und längst davon. Seine Frau, die hat den Krieg damals nicht überlebt. Es ist rührend, wie lieb er heute noch von ihr redet. Der Herr Haslinger, der im Stiegenhaus alle so freundlich grüßt, der drunt im Beselpark die kranken Blumen heimlich gießt, der dicken Nachbarin immer wieder gerne Komplimente macht und über seine harmlosen kleinen Witzel selbst am meisten lacht. Ja, es haben ihn alle, die ihn kennen, irgendwie gern. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn. Im Winter, wenn die kranken Blumen doch gestorben sind, dann sitzt er trotzdem auf einem Bankerl, trotz Schnee und Wind, ja, und dann tut er Tauben füttern, drunt im Beselpark. Die Viechern leiden, so meint er, gerade im Winter halt besonders arg. Ist typisch Haslinger, ja, ja. Und so lebt er halt Tag ein, Tag aus dahin. Zwischen Beselpark und dicker Nachbarin. Mit seinem Blumensommer und seinem Taubenwinter. Ja, noch etwas, der Herr Haslinger liebt natürlich auch Kinder. Und so schaut er jeden Samstag, wenn er kann, sich bei der Volksschule die Tafelgassl an. Sich bei der Volksschule die Tafelgassl an. Da sind die Lausbuben mit der kurzen Lederhosen. Mit Guckerschecken auf der frechen kleinen Nase. Da sind die Mädeln mit den süßen blonden Lockerln. Mit weißen Schuhen, mit kurzen schwarzen Rockerln. Ja, und auch die Kinder haben ihn irgendwie gern. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn. Es ist jetzt Nacht, der Beselpark geschlossen. Die Tauben satt, die Blumen sind gegossen. Unser Herr Haslinger, der begibt sich jetzt zur Ruhe. Unten am Fluss treiben zwei weiße kleine Schuhe. Ja, es haben ihn alle, die ihn kennen, irgendwie gern. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn. Diesen netten, etwas schrulligen alten Herrn.